zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Dann fange ich einfach an. Herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Sie sind wieder da. Es ist Sommer. Und dennoch fangen wir schon wieder an. Jetzt, wo es gerade wieder warm wird in Deutschland, sind Sie zurück. Eure Lieblingsschwätzer von eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria, Folge 209. Wir sind wieder da. Eine ganz besondere Folge aus verschiedenen Gründen. Zunächst aber, bevor wir so richtig voll all in gehen, folgende Frage an den Herrn Städt. Herr Städt, wie geht's dir? Hast du gut geschlafen?
Ich hau mir jetzt erstmal Fischermans Himbeere rein, weil ich eine voll die Kaffeefresse habe. Das kennst du, ne?
Ja.
Du trinkst aber eigentlich keinen Kaffee mehr.
Wenn, dann eher koffeinfrei, tatsächlich.
Ja, das ist auch gesund. Allerdings Säure und so hat das alles trotzdem. Aber es ist so, dass mir schmeckt der gerne. Aber was ich überhaupt nicht gerne habe, ist, wenn das der Mund dann noch diesen Geschmack hat.
Sogenannte Kaffeemaul.
Kaffeemaul, genau. Am besten noch kombiniert mit gerade geschlafen. Egal, da reden wir nicht großartig drüber. Jedenfalls ist es so, ich habe vor kurzem jemanden in meiner Crew gehabt, oder in unserer Crew, an Bord von einem Flugzeug, der die auch dieses Gefühl nicht leiden konnte und auch die ganze Zeit Fischermens einwarf nach dem Kaffee. Dann habe ich gesagt, dich kann ich verstehen.
Wir fliegen aber jetzt immer zusammen.
Ja, genau. War überhaupt auch total cool. Also, ob ich gut geschlafen habe, ich habe hervorragend geschlafen. Es ist nur so, aktuell hat mein Körper nicht so wirklich einen sehr guten Schlaf-Wach-Rhythmus. Das bringt der Sommer in der Fliegerei aber mit sich. Da kann man nicht viel dagegen machen. Man muss eben dann zusehen, dass der Rest im Leben einigermaßen gesund ist, damit man das eine gute Mischung hat, weil die Arbeit an sich trotzdem sehr viel Spaß macht. So viel von meiner Seite, und ihr habt sicher schon gemerkt, dass wir anders als sonst schneller aufeinander reagieren. Woran liegt denn das, Herr Polas?
Es liegt daran, dass wir bei euch endlich Glasfaser in Rossweilen verlegt haben.
Das haben sie tatsächlich gemacht, aber das ist nicht der Grund, sondern?
Das liegt einfach daran, dass wir die Folge nebeneinander sitzend aufnehmen, was immer sehr schön ist. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal tatsächlich auch gemacht nach dem Sommer. Da hatten wir, glaube ich, auch die erste Folge zusammen aufgenommen. Nee, das war die jetzt im Januar, nach dem Winter.
Das kann sein.
Die haben wir zusammen aufgenommen. Und das ist sehr schön, weil wir euch hier gerade quasi übers Wochenende mal besucht haben, und es ist viel los bei euch, das kann man, glaube ich, so sagen im Moment. Da tummelt sich viel Kleines, Süßes, Babyiges, und man möchte eigentlich sich den ganzen Tag gar nicht von der Decke bewegen, auf der ein Babylämmer entgegenkommen, auf der ein Babykatzen entgegenkommen. Also das ist schon sehr süß hier, dieser kleine Zoo, den ihr hier habt.
Ja, und dieser kleine Zoo hat vor allem gerade sehr viele, was du gerade schon sagst, Kindergarten-ähnliche Züge. Weil mal, wenn man draußen im Hof sitzt, eigentlich immer permanent Angst hat, dass man irgendein kleines, ein Nachkommen zerlatscht oder sowas. Weil die sind ja auch lebensmüde.
Ja.
Die kennen ja noch nichts. Die wissen ja nicht, dass wir gefährlich sind.
Also besonders diese kleine Katze, die ist 5 Wochen, hat deine Frau gesagt, glaube ich. Diese 5 Wochen alte Katze, die ist ungefähr so groß wie meine Hand. Ja, also literally genauso groß wie meine Hand.
Kleiner, würde ich sagen.
Also sie passt auf jeden Fall in meine Hand, sagen wir mal so. Aber die ist komplett suizidal drauf. Ich weiß nicht warum, aber die latscht permanent an Stellen, wo sie eigentlich nicht sein sollte. So unter Schuhe, unter Reifen. Also man muss sie eigentlich ein bisschen vor sich selber schützen, weil die tapst so durch die Gegend. Ich habe vorhin gesagt, für dieses Tier wurde das Wort Tigern erfunden, weil die tigert so quer übers Grundstück und muss dann immer mal wieder in Sicherheit gebracht werden. Aber es ist unglaublich süß. Es maunzt auch die ganze Zeit. Und ich könnte das den ganzen Tag streicheln, das Tier.
Ja, das machen wir auch. Das Gute ist, dass die zumindest zur Hälfte nicht allergen ist. Die Mutter dieser Katze ist offenbar eine allergische Katze, weil ich habe eine leichte Kerzenhaarallergie, die ist uns zugelaufen. Und Glück für sie ist, dass ich darauf nicht allergisch reagiere, auf ihre Haare. Und bei der kleinen Katze ist es auch so. Aber ich glaube, das Tier, was die Mutter gedeckt hat, ist eine normale Hauskatze gewesen, also ein Kater, ein schwarzer, den wir ja auch schon öfter gesehen haben. Schwarzer Kater ist übrigens auch ein Ort in Nordsachsen.
Stimmt.
Zwischen Meltewitz und Dahlen. Ja, jedenfalls ist auch egal.
Das ist nur für die mehr wissen wollen.
Genau. Ich wollte noch mal kurz auf die Thematik, völlig anderes Thema, auf die Thematik zurückkommen, wie ich geschlafen habe.
Ja.
Mein großes Kind hat auch schon festgestellt, dass ich aktuell ein bisschen mehr schlafen möchte als normal und als auch er und der Rest der Familie. Und sagte vor kurzem zu seiner Mutter, also meiner geliebten Frau, Mama, die Sonne ist ein Mann. Weil sie so lange schläft wie der Papa.
Das ist ja fast schon philosophisch, Mensch.
Ja.
Das ist ja nicht schlecht.
Ich finde es auch großartig. Die Sonne ist ein Mann, weil sie so lange schläft wie der Papa.
Das ist ganz knallharte logische Beweisführung. Und damit haben wir es, würde ich sagen, einfach immer geklärt. Ja?
Ja.
Da müssen sich dann jetzt die romanischen Sprachen auch einfach mal umstellen. Da ist das ja anders. Da müssen wir uns umstellen. Mhm. Weil in den romanischen Sprachen heißt es ja der Sonne und die Mond, la Luna und il Sol.
Ja.
Insofern sind wir da schon auf dem richtigen Weg, offenbar in Deutschland, was das angeht. Nun ist ja sehr, sehr viel Zeit vergangen, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben, also zumindest für unsere Verhältnisse. Und es ist viel passiert. Wie erging es dir denn in der Zwischenzeit? Das hat ja so ein bisschen was von so einem Interview, aber das ist es ja auch ein bisschen.
Ja, ich würde die Frage dann auch stellen. Also ja. Das wird auf jeden Fall wie immer passieren.
Ja.
Also, mir ging es super.
Ja.
Ja, schon allein deshalb, weil ich ganz oft nicht mehr Gedanken darüber machen musste, ob ich mein Aufnahmezeug im Koffer mitnehmen muss. Ja, genau. Wir sind viel geflogen, ich habe viel erlebt. Wie lange waren wir jetzt offline? 4 Wochen?
5? Ja, sowas. 5 oder 6 Wochen, glaube ich.
Ja, eine ganze Weile. Bin an vielen Zielen gewesen, wo ich lange oder noch nie gewesen bin. Jetzt waren wir in Kairo gewesen zum Beispiel mit 22 Stunden Aufenthalt.
Ich habe es gerade neulich gehört, dass der Anflug auf Ägypten, also egal welche Großstadt, sehr beeindruckend sein soll, weil es so von jetzt auf gleich so dieses 1001-Nacht-Feeling so ein bisschen versprüht.
Es war nachts. Ja. Also das heißt, man sah nicht viel leider.
Es war eher eine Nacht.
Mhm. Ja. Aber du kommst von Mittelmeer, schwarz wie der Nacht oder finster wie ein Bärenarsch, was auch immer. Und dann kommt da diese Küste und du siehst die Küste schon ganz weit im Voraus, daran, dass am Horizont das erhellt ist. Also es ist ein unglaublich dicht bevölkertes Gebiet von Alexandria bis Kairo. Und das hatte ich nämlich zum Beispiel auch vergessen, dass da ja Alexandria auch ist.
Aber Alexandria, ist das Ägypten noch? Gilt das als Ägypten? Also das ist doch aber eigentlich, ist das nicht Griechenland eigentlich?
Das sahen, glaube ich, die Griechen, die historischen
Also es kommt darauf an, wen man fragt, meinst du?
Genau, aber okay. Es ist
Ägypten. So wie Zypern.
Genau, aber es ist, soweit ich weiß, definitiv Ägypten. Ja.
Okay.
Und von da aus geht es dann halt nach Kairo, das ist gar nicht so weit, das ist vielleicht 200 Kilometer.
Ja.
Und das sieht schon schön aus, das stimmt, da hast du völlig recht.
Und seid ihr da auch über die Sahara geflogen?
Nein, so weit fliegt man da nicht rein. Ja.
Aber ganz kurzes Gedankenspiel, wenn ihr über die Sahara fliegen würdet, bemerkbar machen beim Flug? Also ändert sich da, wenn du über Wüste fliegst, die Thermik irgendwie so krass, dass du das merkst beim Fliegen?
Nicht oben. Okay. Also nicht in den Schichten, in denen wir fliegen. Unten ja.
Ah, ja.
Also es ist in Ägypten tatsächlich auch beim Landen so ein Ding, weil das heiß ist und trocken, hast du extrem viel Thermik. Das merkt man gerade im Sommer jetzt auch quasi, wenn man jetzt nach Süden fliegt, nach Rom, nach Spanien, nach Frankreich, Südfrankreich, dass man da, das wackelt immer im Anflug. Ja. Weil die Thermik vom Boden, das einfach, das ist so.
Ja. Spannend.
Ja, genau. Also und auch an anderen Zielen bin ich gewesen. Es hat unglaublich viel Freude gemacht. Ich habe wieder sehr, sehr viel gelernt. Ja.
Woran?
Naja, man lernt von den Kollegen auch viel. Ja. Also sehr viel, vor allem von denen.
Ja.
Wie die das machen, wie sie mit dem Flieger umgehen, wie sie mit der Energie umgehen, die man hat, entweder durch die Höhe oder durch den Sprit oder durch die Geschwindigkeit, die man hat, wie man mit untereinander umgeht und so weiter. Das ist immer sehr, sehr spannend und man kann sehr viel davon lernen. Und auch hier zu Hause war es sehr schön. Das Einzige, was dieses Jahr nicht so gut gelaufen ist bisher, sind meine Tomaten.
Ärgerlich. Aber da konntest du jetzt vom Flugzeug aus ja auch wahrscheinlich relativ wenig machen.
Nee, auch von hier aus nicht viel.
Ja.
Weil die haben wir recht spät erst raussetzen können, weil es so kalt gewesen ist nochmal im Mai irgendwann und wo dann von den ganzen Nachbarn zum Beispiel Tomaten dann erfroren sind,
ja.
Wo wir mehr oder weniger Glück gehabt haben, dass wir sie erst danach rausgesetzt haben, weil wir vorher zu faul waren. Und ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass da überhaupt ein paar Raute kommen. Also es sind schon ein paar dran, aber es ist ja jetzt schon auch August, fast Mitte August und eigentlich hört man da schon wieder, sagt man da, dass quasi der Tomatensommer schon so langsam sich wieder dem Ende neigt, weil die Tage dann kürzer werden, es nicht mehr so warm ist. Aber jetzt ist es sehr, sehr schön warm, da freue ich mich drauf, bin gespannt, was die Tomaten dann machen. Und
das ist schwierig.
Wir haben auch viel geplant hier, was im November dann zum Beispiel unser Konzert betrifft, aber auch unseren Baustart der Käserei, dazu später mehr.
Ja.
Also nicht diese Folge, sondern vielleicht in anderen Folgen.
Aha.
Aber vor allem war er auch intensiv bezüglich der Vorbereitung des Projekts im November. Das hat mich in den letzten Wochen auch beschäftigt.
Da waren wir ja beide nicht ganz untätig über den Sommer.
Mhm.
Und da geht es mit 7-Meilen-Stiefeln voran, kann man sagen. Es nähert sich schon bald.
Ja.
Ja.
Und wie erging es denn dir?
Mir erging es sehr gut. Ich habe wirklich relativ lange frei gehabt für meine Verhältnisse. Also es waren insgesamt, glaube ich, fast 5 Wochen dann am Ende, von denen ich ungefähr eine Woche in Cottbus verbracht habe, aus Gründen, von denen ich ungefähr 10 Tage auf Korfu verbracht habe. Da haben wir uns so richtig schön die Sonne auf den Arsch scheinen lassen.
Mhm.
Und in denen ich dann nochmal so ungefähr 4 oder 5 Tage in England verbracht habe, auf Familienbesuch quasi. Aber entscheidend war hierbei quasi unser Korfu-Urlaub, weil der sich doch, ich habe ja letztes Jahr so von Sizilien geschwärmt, er ist doch ein bisschen anders gewesen und trotzdem schön, wenngleich nicht ganz so schön wie auf Sizilien, aus folgenden Gründen. Denn das eine ist, es ist ja eine traumhafte Insel, das kann man so sagen. Das Problem bei dieser Insel ist, sie ist tatsächlich nur im Sommer besiedelt. Also im Winter sind selbst die Einheimischen auf dem Festland. Das heißt, die steht dann komplett leer und das schlägt sich ein bisschen nieder in der Art und Weise, wie dort mit Müll umgegangen wird. Also dadurch, dass die wahrscheinlich einfach fast 3, 4, 5 Monate leer steht, die Insel, hast du das Gefühl, da gibt es jetzt nicht so eine organisierte Müllbereinigungsmethode, sondern das ist eher
organisiertes Erbrechen.
Quasi. Also es ist tatsächlich recht müllig an den ein oder anderen Stellen. Also es ist nicht ganz dramatisch, aber man merkt das schon, dass es dreckiger ist als an anderen Stellen. Das ist also ein bisschen schwierig. Dann, das Hotel war eigentlich sehr schön, es war aber recht voll. Und das Problem war, dass die Liegensituation am Pool der Menge an Menschen, die da drin gewohnt haben, in dem Hotel nicht so richtig gewachsen war. Und das eigentliche Problem dabei war, dass das Hotel Regeln aufgestellt hat und dass es sich selber quasi nicht so richtig gehalten hat. Also die Aussage des Hotels war, wer eine Liege eine halbe Stunde belegt, ohne da zu sein, dessen Sachen werden eingezogen und die Liege wird wieder freigegeben, damit eben keiner da irgendwie morgens um 8 Uhr für 2 Stunden liegen reserviert und dann sich dann irgendwann nachmittags dorthin bequemt. Genau das ist aber passiert und das wurde dann auch nicht so wirklich konsequent durchgegriffen, was das angeht. Das hat die Situation ein bisschen nervig gemacht. Und ähnlich war es auch an diesem sogenannten Privatstrand. Der war an und für sich jetzt nicht so schön, also es war jetzt kein Sandstrand, war trotzdem nett, aber es war, also über so einen Steg stieg man ein und war ein bisschen steinig unten.
Kannst du das nochmal sagen?
Man stieg über einen Steg ein?
Über einen Steg stieg man ein. Das ist der Beginn einer Schubert-Symphonie oder eines Schubert-Liedes.
Ja.
Über einen Steg stieg man ein. Über
einen Steg stieg man ein.
Es ist auch eine wunderschöne Einsinge-Übung. Steg stieg man ein.
Über einen Steg stieg Sigmar stetig ein. Oder so müsste das dann aber sein. Das fehlt dann noch.
Stetig ja. Stieg Sigmar über einen Steg ein.
Ja. Ich glaube, wir müssen ein bisschen lauter sprechen. Tatsächlich. Wir müssen das so hochregeln am Ende. Wenn ich mir das jetzt angucke. Wir können ein bisschen knödeln. Jedenfalls war das dann so, dass am Wochenende dieser sogenannte Privatstrand vom Hotel für diejenigen, die bereit waren, 3 Euro zu zahlen für die Liege, freigegeben war nach außen hin. Und das sorgte für ordentlich Betrieb und sorgte für den einen oder anderen Frustmoment, weil man dann wirklich erstmal gucken musste, wo kann man denn jetzt hier irgendwie mal unterkommen am Strand. Und das mögen wir nicht so, haben wir festgestellt. Und dann ist es halt auch so, wenn du nicht so am Strand flezen kannst, aus genannten Gründen, und aber die Möglichkeiten, die du auf der Insel hast, ohne Mietwagen, und das ist tatsächlich was, das haben wir ein bisschen unterschätzt, weil mit Mietwagen kommst du da deutlich weiter, denn die Möglichkeiten ein bisschen begrenzt sind, dann müssen es nicht 10 Tage sein, dann hätten auch 7 Tage gereicht. Dann hätte man vielleicht auch nochmal irgendwo anders hinfahren können, aber das sind alles Erfahrungen, die macht man dann und macht sie beim nächsten Mal einfach besser. Aber wir waren dann auch in Korfu statt, was sehr schön war. Das Einzige, was nicht schön war, war die Busfahrt, weil es erstens warm, zweitens wackelig und drittens staubehaftet war, weil wir dann rückzu in der Rush-Hour waren. Also da mussten wir beide gucken, dass wir das Essen drin behalten. Das war schon recht ungewöhnlich, weil die ganze Zeit Stop and Go und der Fahrer war jetzt auch nicht wahnsinnig feinfühlig. Und
dann ist sehr digital gefahren wahrscheinlich. Dann, ja. Bremsen, schleunigen,
genau.
Bremsen, genau. Oh Gott.
Und,
oh Gott.
Und das dann halt rückwärts, weil das die einzigen freien Plätze waren. Und das, ja, da musstest du schon aufpassen, dass das Essen nicht nochmal Flügel kriegt.
Mhm.
Aber ansonsten, also mein größtes Highlight an diesem Urlaub war unser Olivenöl-Tasting, was wir gemacht haben. Das war extrem cool, da habe ich viel gelernt, unter anderem, dass Olivenbäume in der Lage sind, Salzwasser in Süßwasser umzuwandeln. Deswegen findest du die auch in Küstennähe. Genauso wie, dass Olivenbäume in der Lage sind, sich gegenseitig, also wenn ein Baum viel Wasser hat und ein anderer Baum wenig hat, die können sich das Wasser übertragen. Und das ist schon eine ziemlich spektakuläre Fähigkeit.
Das ist wirklich krass.
Ein bisschen wie induktives Laden.
Ja, ja, aber das wird wahrscheinlich dann über die Wurzeln wahrscheinlich
weitergegeben. Genau, geben sich das über die Wurzeln weiter. Und das Abgefahrene daran ist, Korfu selber besteht zu 80% aus Olivenbäumen. Deswegen ist das Klima dort auch so feucht, weil die natürlich ihr eigenes Biotop erschaffen da. Und es gibt einen Urbaum, der heißt Mitera. Und das ist der sogenannte Mutterbaum. Der ist 1500 Jahre alt und trägt immer noch Oliven. Und ist Mutter von ungefähr 200.000 Bäumen auf dieser Insel von 2,4 Millionen, die es insgesamt sind.
Das ist krass.
Und vor allem dieser Baum ist aber wirklich riesig. Man steht da davor und unterschätzt das ein bisschen, aber wir sind dann drauf geklettert, weil man das darf. Dann haben wir ein Foto gemacht und sehen dort so klein aus auf diesem Baum. Das war wirklich abgefahren, wenn man das unterschätzt.
Ist der schon unterstützt durch Beton?
Das nee, machen die ja manchmal. Gar nicht.
Der steht
komplett frei. Okay. Und daraufhin haben wir mal nachgeguckt, was der älteste Olivenbaum der Welt ist. Und der scheint tatsächlich in Israel zu stehen und wird irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Jahren geschätzt.
Das ist unglaublich, wie alt die werden können.
Vor allem,
was sie auch für eine Stabilität in dem Holz haben.
Ja, ne? Was das auch für Riesenviecher sind.
Ja, ja.
Und es war wohl so, dass die Römer, als die Korfu besetzt haben, haben die angepflanzt, einerseits zur Verpflegung natürlich, weil du das Zeug essen kannst, aber auch, weil das Olivenholz sehr widerstandsfähig ist und daraus haben die ihre Boote gebaut.
Ja, das stimmt.
Und das
habe ich auch schon gehört. Olivenholz ist sehr widerstandsfähig. Ja. Es wird auch in der Küche viel verwendet.
Ja.
Eben aus jenem Grund, so für Bretter, für Holzbesteck.
Ja. Und dieses Tasting an sich war richtig cool, weil wir haben quasi gelernt, wie man Olivenöl richtig verkostet und worauf man achten muss, eben, dass es eine geringe Säure hat, das Öl. Und wir haben uns tatsächlich auch Öl mitgebracht, was nachweislich in der Lage ist, also was nachweislich gesund für den Körper ist. Und es gibt wohl auch Studien, die belegen sollen, das halte ich mal ein bisschen im Konjunktiv, dass mithilfe des Öls Krebszellen reduziert wurden, entzündliche Vorgänge im Körper quasi abgeheilt wurden und auch das sehr gut ist bei Bluthochdruck und Diabetes. Also das ist tatsächlich das erste Öl, dem studienmäßig nachgewiesen ist oder sein soll, dass es wirklich heilsame Kräfte für den Körper hat.
Olivenöl grundsätzlich.
Ist grundsätzlich gut, ja, aber dieses spezielle und auch kaltgepresst, dieses spezielle deswegen, weil es aus noch rohen, noch unreifen Oliven gepresst wird.
Das
und
auch bei Nativen so.
Und auch die komplette Frucht benutzt wird. Und dadurch, dass das so früh geerntet wird, hat das halt noch mehr Polyphenole. Und das
Bitterstoffe, ne?
Genau, und die sind halt, das merkst du auch, das ist ein sehr scharfes Öl, aber es ist unfassbar lecker.
Wahrscheinlich
und
auch grün noch, ne?
Genau, aber grün sind sie alle und das ist auch interessant, das haben wir dort auch gelernt, dass die Farbe keine Rolle spielt, weil Olivenöl alle paar Monate die Farbe wechselt.
Ja.
Deswegen kriegst du das aber in Deutschland bei der Vermarktung her in Supermärkten meistens in farbigen Gläsern, damit du nicht denkst, das ist trüb, das ist schlechter,
ja.
Weil die Farbe spielt bei Olivenöl keine Rolle.
Wir haben auch ein Olivenöl hier, auch relativ frisch, also 3 Wochen altes Öl, was wir da, also jetzt mittlerweile ist es nicht mehr 3 Wochen, sondern 3 Wochen und 6 Monate.
Ja.
Aber als wir es gekauft hatten, war es noch so alt, weil ein Kurskollege von mir, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, dessen Vater baut in Spanien Oliven an.
Es kommt mir neu vor, die Information.
Genau, und wir bestellen alle x Jahre 100 Liter Öl.
Ja.
Oder halt mehr, je nachdem, wie viel sich zusammentun. Ja, es ist ein relativ scharf, recht bitter auch und schmeckt aber sehr intensiv nach Olive. Und der Punkt ist der, das kannst du nicht für alles nehmen. Also du kannst es zum Beispiel, weil es eben sehr intensiv im Geschmack ist, du kannst es für einen Salat sehr gut verwenden.
Ja.
Du kannst es aber, wenn du das zum Beispiel irgendwo dazu gibst, zum Einlegen eignet es sich nicht.
Mhm.
Erstens, weil es durch den hohen Anteil an Polyphenolen und durch andere Dinge, die halt da noch drin sind, weil es auch so frisch ist, schneller seinen Geschmack verändert.
Ja.
Und zweitens, weil es zu starken Geschmack hat.
Ja,
also wenn du damit irgendwas einlegst, sowas wie Antipasti, dann ist das nicht gut.
Ja, der Eigengeschmack ist schon relativ krass.
Ja.
Und das Abgefahrene, was sie dann noch erzählt hat, war, also die Korfuianer, die Korfuisten, die verbrauchen so ungefähr ein Liter Öl im Monat.
Ja,
was
so wie wir.
Wirklich, wirklich auch viel ist.
Sowas verbrauchen wir auch, ja.
Und wenn man das mal testen will zu Hause, wie gut das Öl ist, dann gibt es jetzt hier die ultimative Anleitung. Man nehme einen Schluck Öl in den Mund und schleudere ihn herum, als wenn man sich den Mund ausspült damit. Und das so für 3 bis 4 Sekunden. Dann schlucke man das und ziehe durch die geschlossenen Zähne 2-mal stramm Luft ein. Also. Und dann ist die Frage, wo brennt es? Wenn es quasi hinten am Gaumensegel brennt, ist das Öl sehr, sehr gut. Je weiter unten es brennt, desto schlechter ist die Qualität des Öls.
Und wo, hat man euch erklärt, woran das liegt?
Das liegt an der, das liegt in der Zusammensetzung und an den, ich weiß nicht, ob das die Polyphenole selber sind dann, aber sozusagen die Säure in Verbindung mit der Frucht selber ist das Ausschlaggebende da in dem Zusammenhang.
Mhm.
Ja. Genau, das war mein Highlight, weil das war, normalerweise hast du ja so Wine-Tastings und da bin ich ja raus bei sowas, aber das war echt schön, weil da konnte ich mal mitmachen und da habe ich auch richtig was gelernt und das hat auch richtig Spaß gemacht und seitdem mache ich ganz viel Salat mit dem Öl und wir haben da sehr viel Spaß dran.
Ja, also das ist wirklich eine feine Sache, zumal es auch nahrhaft ist und auch satt macht.
Ja, und dann kam ich also wieder von Korfu oder wir kamen wieder von Korfu und dann war ich eingeladen bei einem Freund von uns beiden, bei der Sommermusikakademie Schloss Hundesburg,
mhm,
eine Lesung und mit Vortrag aus meinem Buch zu geben.
Und das hast du gemacht?
Das habe ich gemacht. Ich habe 3 Kapitel verlesen und dazu gesprochen und das hat sehr viel Spaß gemacht und ich war tatsächlich ein bisschen überwältigt von dem Feedback. Die Leute fanden es geil.
Sehr und, gut.
Das lässt hoffen auf das, was da noch so kommt.
Ich erinnere mich, dass du mir das auch schon geschickt hast. Weißt du, was passiert ist?
Du hast es vergessen zu lesen.
Nee, ich habe es tatsächlich einfach auch nicht geschafft. Es ist nämlich so, ich habe auch immer ein bisschen eine Kleinigkeit zu lesen mit unterwegs, aber es ergibt sich nicht.
Es ist ein langes Lied.
Nicht nur das, sondern es ist tatsächlich auch so, dass ich ja dadurch, dass ich noch studiere, viel lese, wenn ich mal Zeit habe.
Mhm.
Und wenn ich quasi Literatur genieße oder Lektüre genieße, die nicht mich in irgendeiner Form bei meinen Aufgaben voranbringt, sondern quasi nur mich selber voranbringen soll. Nur das Interesse
befriedigt.
Genau, ja. Nur das Interesse befriedigt, dann passiert es schnell. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Geschichten nicht gut sind, dass ich dann keinen Bock mehr habe. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich eigentlich sehr gerne lese. Deshalb bin ich zu Hörbüchern übergegangen, die ich beim Sport machen höre.
Soll ich dir das einlesen?
Das wäre toll.
Jetzt gehen wir hin. Aber erstmal bringen wir es als Buch raus und dann lese ich dir das ein.
Also, du hast ja auch gelernt, wie man das macht.
Theoretisch ja.
So lesen.
Ja.
Bist ja auch Schauspieler.
Ja, und was für einer. Schon mein ganzes Leben
bin ich Schauspieler. Also ich meine ein Stück weit schon.
Ja, ne, wir haben das schon gelernt im Studium. Das ist das schon richtig.
Sag ich ja.
Ja, ja, das stimmt schon.
Das, was alle sagen.
Ja, ja, ja. Ja,
erzähl mal. Richtig. Die Menschen müssen wissen, was du gelernt hast.
Na, ich habe ja Operngesang studiert. Und beim Operngesang ist es nicht nur das Singen, sondern es ist auch das Spielen ein bisschen
wichtig. Das ist Musiktheater.
Ja, es ist im wahrsten Sinne des Wortes Musiktheater.
Ja.
Ich wollte dazu gerade noch irgendwas sagen, aber es ist egal.
Zu dem Büchlein, zu der Hundesburg.
War eigentlich, also es hat Spaß gemacht, es hat stattgefunden und die Leute haben sich gefreut, es waren noch ein paar da. Das war auch wichtig. Also es war gut, recht gut gefüllt. Das wollte ich noch sagen. Also ich war davor, muss ich sagen, so aufgeregt, wie ich, glaube ich, vor noch keinem Konzert war. Weil es ist was völlig Neues. Und das fiel mir dann während es lief auf, du hast halt kein Feedback die ganze Zeit. Also es gibt so ein paar Stellen, wo man hofft, dass die Leute lachen mögen. Da lachten die Leute glücklicherweise auch. Aber du kriegst kein direktes Feedback wie beim Singen. Also es gibt keinen Applaus so zwischendurch oder irgendwas. Also, und die Leute gucken auch nicht hoch, sondern die meisten sitzen dann da und lassen sich berieseln und reagieren dann mal so ganz wenig irgendwie. Zieh mal eine Augenbraue hoch oder sowas. Und das heißt sozusagen, die Art und Weise, wie sie am Ende reagiert haben, ließ sich für mich im Vortrag selber nicht ablesen und das war oder nicht vorhersehen. Mhm. Und das war sehr schön.
Es ist vor allem, solange du nicht sowas wie hörst, ja, ist eigentlich alles ganz okay.
Der sogenannte Fliegenschnapper.
Ja.
Ja. So, jetzt haben wir das erstmal kurz ausgewertet. England war dann auch noch schön, da sprechen sie Englisch, so viel dazu. Jetzt haben wir das soweit erstmal ausgewertet, sind wir auf demselben Stand. Jetzt müssen wir natürlich hier mal ein bisschen, ne?
Es ist so 25 Minuten.
Zu Potte kommen.
Wir haben quasi noch nichts erzählt.
So ist es, außer Dinge. Herr Stett, kannst du bitte den Menschen sagen, einmal, wir haben uns gestern schon ganz kurz darüber ausgetauscht am Lagerfeuer. Kannst du den Menschen noch einmal ganz kurz erklären, was ist denn die intertropische Konvergenzzone?
Innertropische
Konvergenzzone. Ach ja, stimmt, inner, das habe ich mir ja falsch aufgeschrieben.
Ja, also es ist wie folgt. Also eigentlich müsste man dazu erstmal einen geografisch-klimatischen Vortrag halten.
Das machen wir mal nicht, weil dann schlafen die Leute ein.
Die Grundzüge einer speziellen Klimatheorie bzw. Klimazonentheorie muss man dafür aber kennen. Die Erde ist ja in Nord- und Südhalbkugel, wird sie aufgeteilt.
Ist eine Scheibe, hör mal.
Ja, genau, wird aufgeteilt. Sind diese großen Bippusse da, wenn
ich das ist das, wenn du hier auf den Tisch haust.
Warte mal. Oh je, ja, alles klar, gut, das macht man also lieber nicht.
Ja.
Naja, gut. Und in Nord- und Südhalbkugel aufgeteilt, aus auch folgenden Gründen. Die Sonne strahlt, ja, wenn die Erde jetzt keinen Neigungswinkel hätte. Also zum Beispiel, wie es auch jetzt... Ich sag mal so, wenn die Erde nicht geneigt wäre, die Erdachse nicht geneigt wäre, sondern quasi 0 Grad wäre, dann würde die Sonne immer am stärksten auf den Äquator scheinen.
Ja.
Wir gehen jetzt mal davon aus,
ja,
dass quasi, wenn die Erde sich dreht, immer die Sonne am stärksten auf den Äquator scheint. Deshalb ist dort der Winkel, in dem die Sonnenstrahlen auftreffen, 90 Grad.
Ja.
Das heißt, die Energie kommt komplett an.
Ja.
Ja, wir lassen jetzt Wolken und alles erstmal weg. Und quasi durch die Rundung der Erde, das kann man so machen, wenn man mal sich einen Globus nimmt oder irgendeinen Ball und eine Taschenlampe direkt auf die Mitte leuchtet, merkt man, dass quasi der Rest, da gehen die in einem geringeren Winkel ein, diese Strahlen. Ja? Und das heißt, es kommt weniger Wärme an.
Ja.
Ja, das ist vor allem der Witz, es kommt weniger Wärme an. Und durch diese unterschiedliche Verteilung der Energie, die auf die Erdoberfläche einstrahlt,
ja,
wird es unterschiedlich warm.
Jetzt könnt ihr, wenn ich da ganz kurz mal dazwischengrätschen darf, da geneigte Aluhutträger sagen, ja gut, aber die Erde ist rund und die Sonne ist ja auch rund. Das heißt, die strahlt ja nicht wie eine Taschenlampe quasi einmal so ab, sondern die strahlt ja auch in verschiedene Richtungen ab.
Aber auch da ist quasi das, was, also sie strahlt in alle Richtungen ab,
ja,
wohlbemerkt.
Genau.
Richtig, aber es geht da quasi um die kürzeste Entfernung und die Sonne quasi ist so heiß, dass das scheißegal ist. Also quasi, das ist die Theorie, da muss man auch immer noch an ein Modell denken. Es kommt, man kann davon ausgehen, dass es aus einer Richtung kommt.
Ja.
Ja. Und eben der Einstrahlwinkel der Sonne an dieser Stelle am Äquator eben am höchsten ist, deshalb dort die größte Wärmeentwicklung ist und wir wissen, dass, wenn man schon mal was von Thermik gehört hat, dass dort, wo es wärmer ist, die Luft nach oben steigt. Ja? Und je stärker wärmer es ist, desto stärker steigt sie nach oben,
ja,
die Luft. Und wir konzentrieren uns jetzt eben mal nur auf diese Tropen, nämlich, das ist dieses Gebiet um den Äquator. Eigentlich sagen wir mal so, von Klimazonen ist es... sind die Tropen sogar noch woanders. Aber sagen wir mal so, wir nennen es jetzt quasi mal Tropen, weil dort ja auch die innertropische Konvergenzzone ist. Ja.
Ja.
ITC auch genannt.
Ja.
Und dort steigt die Luft am stärksten auf. Deshalb fehlt ihr unten am Boden. Das ist immer so ein Tiefdruckgebiet. Mhm. Ja, deshalb ist da Tiefdruck an der Stelle. Und durch aufsteigende Luft entwickeln sich Wolken. Das nennt man Konvektion.
Weil sie durch die Wärme natürlich auch viel Feuchtigkeit
mit hoch. Sie nehmen viel Feuchtigkeit, ja, mit hoch. Und wenn man jetzt quasi, man müsste jetzt noch eine Einführung in die Wolkenbildung machen, das schenke ich mir.
Lass mal an der Stelle mal, ja.
Weil es ist quasi so, dass irgendwann auch eben durch das Aufsteigen trotzdem die Luft stark abkühlt.
Ja.
Das ist so, in höheren Schichten ist die Luft kühler. Ja? Und außerhalb von Wolken kühlt die Luft viel stärker ab. Deutlich stärker als in den Wolken. Ja. Und wenn einmal quasi eine Wolkenbildung in einer konvektiven Luftschicht, also da, wo besonders viel Luft aufsteigt, begonnen hat, verstärkt sich das dadurch, dass eben in der Wolke die Luft schwächer abkühlt als außerhalb der Wolke. Also außerhalb der Wolke ist es viel kälter als in der Wolke, was diesen Effekt des Aufsteigens
noch verstärkt.
Deutlich verstärkt.
Ja.
Und das ist der Grund, weshalb dort die Wolken so besonders stark entstehen in der innertropischen Konvergenzzone. Und zwar quasi einmal um den Globus rum.
Und dementsprechend auch extreme Gewitter.
Es ist wirklich extrem, die Gewitter dort. Also extrem, und, richtig doll.
Und nun habe ich gelernt, nicht von dir, das habe ich an anderer Stelle gelernt, dass ihr versucht, diese Gewitter zu meiden, weil es mit so den stärksten Gewittern gehört, die es gibt. Und weil man sie nicht überfliegen kann.
Man kann sie nicht überfliegen. Also sie sind, weil sie auch sehr, sehr hoch sind, dadurch, dass sie halt da so hoch schießen.
Ja.
Ja.
Fand ich sehr spannend, habe ich auch gelernt. Wo habe ich das gelernt? Das habe ich bei Mayday gelernt.
Ja.
Meine Empfehlung der Woche, die kann man nämlich fast alle sehen, die Folgen, auf YouTube. Das sind so Flugunglücke, zum Teil welche, die wirklich schief gegangen sind, zum Teil welche, die irgendwie noch zu retten waren, die danach aufgearbeitet werden. Und ich habe festgestellt, dass je mehr ich über solche Vorgänge weiß und je mehr ich auch weiß, wie unwahrscheinlich bestimmte Dinge sind, dass mir das irgendwie hilft im Kopf. Gerade wenn ich mal wieder eine Phase habe, also bei mir, ich habe ja keine so konkrete Flugangst, aber ich habe so Unbehagen in Phasen. Gerade wenn ich lange nicht geflogen bin, das ist oft so, wenn man Dinge lange nicht gemacht hat und sie dann wieder das erste Mal macht, dass man dann vielleicht unbegründet mehr Angst hat als vorher, dann ist mir das sehr unbehaglich und dementsprechend hilft mir das, bestimmte Abläufe und Vorgänge besser zu verstehen und auch zu verstehen, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, wie mit bestimmten Dingen umgegangen wird, wenn was passiert. Also was für ein Aufwand betrieben wird, diese Probleme aufzuklären, woran hat es genau zu ergründen, woran hattet ihr Lächeln? Genau. Und dass dann eben auch an Boeing oder Airbus oder wo auch immer die Probleme waren, bestimmte Nachrichten rausgegeben werden, wo gesagt wird, hey, ihr müsst das ändern, ansonsten gibt es Probleme.
Ja.
Und das sind sehr, sehr beruhigende Dinge, auch wenn die Vorgänge an sich, also ich merke, dass ich richtig nervös bin beim Gucken, wenn ich das sehe. Also zumindest am Anfang wird ja immer geschildert, was passiert, und dann weißt du immer nicht, kriegen die das jetzt hin oder kriegen sie es nicht hin. Und wenn dann aber der Fall aufgeklärt wird, ich merke, dass mich das ultra anfixt. Weil am Anfang ist es sehr spannend, am Ende bin ich meistens erleichtert, dass man das Problem gefunden hat.
Ja.
Und ich kann mich gerade nicht erinnern, ob ich schon mal eine Folge gesehen habe, wo hinten raus unklar blieb, warum irgendetwas passiert. Ich glaube, sie haben bisher, wenn die Folgen nicht gesehen habe, alles klären können.
Ja, sonst gibt es die Folgen nicht.
Ja, das also schon mal meine Empfehlung der Woche. In dem Zusammenhang kam noch eine Frage auf, weil es gibt ja so 47 Trilliarden verschiedene Flugzeugtypen, habe ich auch in dem Zusammenhang festgestellt, auch Leute, Dinge, von denen ich noch nie was gehört hatte. Siehst du dich auf dem Airbus bleiben oder siehst du dich irgendwann den Flugzeugtyp nochmal ändern?
Gerne. Also es gibt ja auch verschiedene Airbusse.
Ja.
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich meine, ich habe ja schon mal Flugzeugtyp gewechselt. Ich bin ja schon mal Embraer geflogen und jetzt eben Airbus. Ich werde sicher mal in Langstreckenmuster irgendwann fliegen.
Das wollte ich gerade fragen. Also, aber Langstrecke zum Beispiel siehst du dich irgendwann?
Auf jeden Fall.
Ja.
Also zumindest als Co-Pilot.
Und hast du da ein Favoritenflugzeug?
Ja, schon. Aber ich glaube, das werde ich nicht fliegen dürfen.
A350? Nee. A380?
Nein, 747.
Boeing 747.
Aber ich vermute, dass zu dem Zeitpunkt, wenn ich dann dran bin, es die nicht mehr gibt im Konzern.
Da denkst du nicht, dass die dann vielleicht ein Nachfolgermodell haben?
Ja, das Nachfolgermodell ist die Boeing 777.
Ja.
Aber die ist ganz anders als die 747. Also viermotorige Flugzeuge werden nicht mehr neu entwickelt werden.
Echt?
Ja.
Krass. Aber dieser Airbus, der hat
das auch zwei.
Das ist auch zwei?
Meinst du ein A380 oder was?
Nee, die haben doch jetzt irgend so ein neues Viech entwickelt, was auch ein bisschen so aussieht wie so ein Wal.
Ja, ja, das hat auch zwei. Das ist auch auf Basis vom A330.
Aber also, warum macht man das? Also, weil es ist ja... Wenn wir von Redundanzen im Cockpit sprechen, also auch da habe ich gelernt, dass im Cockpit verschiedene Systeme verschieden angesteuert werden können, also über mehrere Kreisläufe zum Teil, die dieselben Befehle ausführen, damit, falls eins ausführt, du einfach noch ein oder zwei mehr hast. Warum ist man bei Triebwerken da so spendabel? Warum sagt man dann nicht, vier ist besser als zwei?
Das hat folgende Gründe. Erstens, die modernen Triebwerke sind deutlich zuverlässiger. Mittlerweile, also die sind sehr gut, es reichen zwei,
ja.
Weil die mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit ausfallen und dann quasi, dass beide ausfallen, ist praktisch, das wird ausgeschlossen mehr oder weniger in der Statistik und dadurch, wie sie gebaut sind und sie haben auch dermaßen Power mittlerweile, dass das reicht mit zweien und der große Punkt ist der, dass die Triebwerke das wartungsintensivste an einem Flugzeug sind. Ja. Wenn du natürlich 4 im Vergleich zu 2 hast, macht einen Riesenunterschied. Kostentechnisch, auch vom Treibstoffverbrauch und alles, was dazu gehört.
Verstehe.
Es macht einen Riesenunterschied.
Das ist,
deshalb nimmt man 2.
Na gut, gerade wenn man davon ausgeht, dass man ein Flugzeug ja auch mit einem Triebwerk hoch und runter kriegt einerseits und wie ich festgestellt habe, offenbar man auch einfach ohne Triebwerk landen kann, theoretisch. Also ich muss sagen, das ist eine meiner Lieblingsfolgen da, ist der Gimli-Glider. Ja. Also das ist ja wirklich komplett abgefahren. Vielleicht ganz kurz dazu, das ist ein Flugzeug, ist jetzt stark vereinfacht, dem ist, glaube ich, kurz unter oder auf Reiseflughöhe der Sprit ausgegangen, weil sich jemand verrechnet hat am Boden, wie viel sie brauchen. Die haben quasi statt in Kilo in Pfund umgerechnet, weil das damals in Kanada halt nicht ganz klar war, warum sie das machen. Und daraufhin sind also beide Triebwerke so in ungefähr Reiseflughöhe ausgegangen. Und dann hat der Pilot dieses Flugzeugs, was war's? Ich war es, glaube ich, eine 7...
Das heißt 767.
767, ja. Der hat das Ding, der ist zufällig auch Segelflieger gewesen, hat das in einem Segelflugmanöver quasi noch auf die Landebahn gedreht bekommen, was aber noch nie jemand mit einer Passagiermaschine gemacht hat. Und er selber hat dieses Manöver auch noch nie durchgeführt, nicht mal im Segelflieger. Der wusste bloß, dass es das gibt.
Beziehungsweise im Segelflug hat er es auch gemacht.
Nein. Das wurde extra gesagt, dass er selber dieses Manöver noch nie geflogen ist. Okay. Er weiß aber, dass es das gibt als Segelfliegerpilot. Und das ist natürlich abgedreht, wenn du weißt, dass das geht und du machst es dann quasi in einer Notsituation das erste Mal und es funktioniert auch noch.
Ich habe das tatsächlich, weil ich wusste, dass das mal jemand gemacht hat im Simulator. Ja. Also beim Airbus geht das nicht. Der Airbus lässt das nicht zu.
Wieso? Aber,
na, weil die Computer das nicht zulassen.
Ach so.
Aber du kannst sie auch ausschalten, dann geht das auch. Aber ich habe das tatsächlich bei der Embraer mal gemacht im Simulator, weil wir auch diese Doppeltriebwerksausfall üben.
Ja.
Und da war ich auch deutlich zu hoch für die Landebahn. Ich habe hinten zum Lehrer geguckt, habe gesagt, kann man die slippen?
Da hast du mal einen Zeitslip gezogen.
Und da hat der Lehrer gesagt, boah, ich habe es noch nie probiert, aber versuch mal. Und dann habe ich es gemacht. Ja.
Und das hat funktioniert.
Das hat hervorragend funktioniert.
Das hast du gut runtergekriegt,
das
Ding. Nicht schlecht.
Ja. Aber nur deshalb, weil ich das eben von dieser Folge gesehen hatte.
Ja, vielleicht ist es dann auch, also manchmal ist es auch krass, was es für einen Zufall gibt. Dann habe ich gestern gerade eine Folge gesehen, das war eine DC, also so eine zwei Triebwerke unterm Flügel und eins noch hinten auf dem Heck.
DC-10.
Genau, DC-10. Und die hatten das Problem, dass ihnen das hintere Triebwerk ausgefallen ist und aber
die ganze Hydraulik hat es
zerlegt. Diese Folge kennst du auch.
Ja.
Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau auf diesem Flug ist ein Fluglehrer für diesen Flugzeugtypen, der denen dann quasi helfen konnte im
Cockpit. Chefluglehrer.
Haben leider nicht alle überlebt, aber die meisten, also 180 von 280 haben, glaube ich, überlebt am Ende. Aber manchmal hast du dann auch wirklich Zufälle, die wirklich abgefahren
sind. Sind wir gestern schon drauf gekommen. Du hast ganz oft dann einfach auch Glück, dass es gerade genau eine Person an Bord ist.
Ja, jemand Arzt an Bord, das hast du auch meistens.
Genau.
Ja. Nee, macht total Spaß, das zu gucken und es beruhigt mich ein bisschen. Und ich bin sehr gespannt, auf welchen Flugzeugtyp es dich verschlägt. Aber so A330 oder A350 würde dich nicht interessieren.
350, also eigentlich, ich bin da nicht festgelegt. In
dem Hauptsache Sinne. 4 Triebwerke.
Nicht mal das. Also, dass ich mache das einfach gerne, den Job, auch egal, was das für ein Flugzeug ist. Ja. So, kann man es mal sagen. Du machst ja deinen Job auch gerne. Egal, meistens, was das für ein Flugzeug ist.
Meistens gerne.
Genau, wir haben natürlich jetzt eine äußerst flugzeuglastige Folge, weil Herr Polas gerade Urlaub hatte.
Das macht gar nichts. Wir haben mittlerweile wieder angefangen und es geht dann nächste Woche wieder los. Das heißt, der Musikcontent wird sich wieder erhöhen.
Okay.
Ich habe aber noch ich bin in ein Rabbit Hole gefallen in den Ferien.
Ja.
Und ich muss sagen, das bringt mich jedes Mal zum Lachen, ob ich das will oder nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so diese Reels im Moment bei Instagram, YouTube und Facebook, wo Hunde reagieren auf Fürze ihrer Herrchen.
Ja.
Das ist unfassbar
lustig. Das kenne ich auch.
Ja. Weil wie empört ein Hund gucken kann, wusste ich tatsächlich auch davor noch nicht. Aber wenn ihr da drüber stolpert, das ist sehr zum Schießen. Also guckt euch das mal an. Das ist sehr, sehr lustig. Ansonsten haben wir hiermit quasi die neue Distanz- und Gloria-Saison eröffnet mit sehr viel Distanz.
Ja.
Beziehungsweise kleine Distanz am Ort, aber große Fluglastigkeit, was aber ja schön ist, auch mal. Da kann ich dann auch demnächst noch ein bisschen mehr zu erzählen. Empfehlungen habe ich schon gegeben. Ach, 3 Dinge haben wir noch nicht. Haha, Herr Stett, 3 Dinge, die dich nerven. Und das Schöne ist, ich habe gestern ja mit deiner Frau schon mal kurz gesprochen. Ich weiß, was sie denkt, was du sagen wirst und kann das jetzt abgleichen im Kopf.
Ja, also das ist schwer zu sagen, weil du ja jetzt schon weißt, aber es gibt ja wahrscheinlich, dann sind es jetzt dann 6, ne?
Ja, je nachdem, was du jetzt sagst.
Also wenn jemand die Spülmaschine so einräumt, dass ich das nicht weiter tun kann.
Das hat sie nicht gesagt.
Wenn sie quasi halb eingeräumt ist, aber in einem System, womit ich nicht umgehen kann. Das war heute früh nicht so.
Ja.
Heute war sie gut eingeräumt, ja. Wer auch immer das gemacht hat.
Ich weiß nicht.
Und dann war es wahrscheinlich doch meine Frau oder vielleicht deine.
Aber die kennt ja dein System nicht.
Das ist egal. Das ist meistens das Beste.
Achso.
Ja.
Dein System ist kein System zu haben.
Ja. Was mich auch nervt, es gibt wenig Dinge, die mich wirklich richtig dolle nerven, aber ich, wenn es unordentlich ist.
Ja.
Oder was auch mich nervt, ist, wenn man keine Ruhe bekommt.
Das, also in etwas abgewandelter Form, hatte sie vermutet.
Ja, also wenn man keine Ruhe bekommt.
Ja.
Aber das ist eben so, es gibt Lebensphasen, wo das so ist. Und da kann man ja auch nicht den ganzen Tag genervt sein.
Nee.
Man muss ja dann damit leben.
Ja.
Es ist aber trotzdem so, dass man da auch mal stöhnt. Und ja, dass man auch 10-mal stöhnt.
Das ist ja auch...
Solange man nicht 10-mal stöhnt und sich nur 5-mal freut, ist es in Ordnung.
Stimmt, wenn man 10-mal stöhnt, muss man sich dann 11-mal freuen.
Mindestens 11-mal, ja, besser 20.
Schöner hätte ich es nicht sagen können.
Ja.
Das ist dann doch interessant, sie kennt dich dann offenbar doch schon ein bisschen.
Ja?
Ja.
Ja, wir sind seit 13 Jahren zusammen, seit 5 verheiratet.
Das ist Wahnsinn, oder?
Ja.
Ihr seid länger zusammen, als ich bei Amacord bin, da bin ich jetzt auch seit 12 Jahren dabei.
Das ist auch lange, ja.
Ja, ja, länger. Das ist mir dann neulich erst so richtig bewusst geworden, das ist jetzt länger, als wir zusammen im Chor waren.
Ja, wir sind auch länger, deutlich länger aus dem Chor raus, als wir in der Schule waren.
Das stimmt.
Jemals.
Wahnsinn.
Also du zumindest, ich noch nicht, bei mir fehlt noch ein Jahr. Aber
ich werde ja auch schon bald wieder älter.
Ja, und ich werde dieses Jahr 30, Herr Polos.
Ja, und was machen wir da? Feiern wir das oder betrauern wir das?
Das wird auf jeden Fall nicht betrauert, aber ich feiere meinen Geburtstag eigentlich nicht, weil ich meine Ruhe haben will.
Das wird auch im Alter nicht besser, das kann ich dir schon sagen. Mit diesen philosophischen Gedanken schicken wir euch jetzt in die neue Woche und hoffen, dass es euch auch gut geht. Die Sommerpause ist vorbei. Ihr habt es geschafft, wir sind wieder da. Wir senden jetzt so gut es geht wieder wöchentlich. Wir müssen mal gucken, wir sind beide viel unterwegs jetzt demnächst. Also für mich geht es nach Fernost und über den Atlantik.
Ja.
Der Herstedt ist ja auch immer irgendwo. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen gucken, dass wir das in den Zeitzonen irgendwie eingebaut kriegen, indem wir uns gerade bewegen. Aber wir geben unser Bestes, euch bestmöglich mit eurem Lieblingspodcast wieder zu versorgen. Und denke, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich habe noch einen Heinz für euch.
Und ich habe auch noch zwei Themen.
Achso, Herstedt hat auch noch zwei
ganz wichtige Themen.
Moment,
das sind dann aber wieder hier nur so Kategorien.
Dann los. Schieß
also wir haben ja diese Kategorie der passenden Namen für Geschäfte.
Ja, ja.
Gestern, als ich einkaufen war für Getränke, die Herr Polos in der Schubkarre aus dem Auto reingetragen hat bei uns, ist mir ein Friseurladen aufgefallen.
Oh, oh
dieser Gott. Friseurladen heißt
Schlimmes.
Charakter.
Aua.
Ja, also jetzt kann man kurz überlegen.
Aua.
Charakter.
Nein.
Ja,
nein,
und wie würdest du dein Kind nennen, wenn du Bellenbaum mit Nachnamen heißt?
Wenn ich Bellenbaum mit Nachnamen
heiße? Wie würdest du es mit Vornamen nennen?
Bellenbaum?
Ja.
Puh, keine Ahnung.
Mira?
Ah, nee. Hast du gefunden? Nee.
Mira Bellenbaum.
Im Ernst?
Also, ein Kollege hat mir erzählt, dass eine Klassenkameradin von ihm leider so hieß. Mira Bellenbaum. Das wollte ich dir erzählen.
Das
so, jetzt habe ich alles erzählt, was ich erzählen wollte.
Wir hatten eine Marie Johanna. Im
Marie Johanna, ja, ich weiß, ja. Mira Bellenbaum.
Ja, das ist, also, da gibt es schon spannende Namen überall. Ich gucke gerade, ich hatte da irgendwie das Gefühl, ich habe mir auch noch irgendwas abfotografiert, was ich ja eigentlich zum Besten geben wollte. Das ist wahrscheinlich aber jetzt gerade auf Anhieb nicht zu finden. Wenn dem so ist, dann finde ich das hoffentlich fürs nächste Mal dann, aber tatsächlich ist es mir hier gerade entglitten. Insofern machen wir das jetzt nicht, also wir ziehen das jetzt ja nicht bis zum Ende durch, sondern hast du noch was? Ne, das waren die beiden Themen, die du hattest.
Das war's.
Dann hören wir uns nächste Woche. Ich habe hier noch den Heinz aus Satirliches von Heinz Erhardt. Wir wünschen euch frohes Leben. Das heißt Tirili Piet Piet. Die Lerche schwingt sich in den Äther und singt das Liedchen ihrer Väter. Tirili, pit, pit. Ist's an der Oder oder Elbe? Der Text ist überall derselbe. Tirili, pit, pit. Vom allerersten Sonnenschimmer bis zu dem letzten singt sie immer. Tirili, pit, pit. Wird's Abend, steigt sie müde nieder und steckt das Köpfchen ins Gefieder. Tirili, pit pit. Wird's wieder Tag, weckt sie die Schwestern, schwingt sich empor und singt wie gestern. Tirili, pit pit. In diesem Sinne,
spitze.
Weiter so. Raketengude.